Seid ihr froh, dass wir wieder loben und preisen dürfen? Seid ihr dankbar, dass wir wieder laut sein dürfen? Wisst ihr, was ich gemerkt habe dieses Jahr in dieser Corona-Zeit? Zum ersten Mal war ich dankbar für die Bundesrepublik. Ich habe mich immer über vieles aufgeregt. Ich dachte, das passt mir nicht und das passt mir nicht. Aber zum ersten Mal ist mir bewusst geworden, wie kostbar Freiheit ist. Ist euch das auch bewusst geworden? Und als ich Bilder sah, wo die Polizisten anfingen, friedliche Demonstranten zusammenzuhauen und sogar Familien und Frauen, habe ich gedacht, Mann, es ist übel in der Diktatur. Noch sind wir da nicht, gell? Und ich hoffe, wir kommen da auch nicht hin. Aber zum ersten Mal ist mir bewusst geworden, wie gut es uns ging. Leute, die aus einer Diktatur kommen, die wissen, wie das ist. Und die wissen, wie kostbar Freiheit ist. Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit, gell? In Amerika am Denkmal für die gefallenen Soldaten steht, Freiheit ist kostbar und mit Blut bezahlt. Und das stimmt. Wisst ihr, dass das bei uns Christen dasselbe ist? Unsere Freiheit ist kostbar und sie ist mit Blut bezahlt. Amen. Lass uns eintauchen. Vater, wir danken dir für diesen Sonntagmorgen. Wir danken dir für das, was du uns heute gibst, was du uns heute zeigst, wo du uns noch abermals darauf hinweist. Papa, wir achten Freiheit als kostbar. Wir achten es als ein ganz hohes Gut, was du uns gegeben hast, dass wir frei gemacht sind. Die Bibel sagt, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und wenn der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Und danke, dass wir frei sind, frei vom Fluch des Gesetzes, frei von der Macht der Sünde, frei von Satan und seinen Dämonen, frei von dieser Welt, frei von Besitzergreifung. Danke, dass alles, was weltlich ist, alles, was irdisch ist, was materiell ist, uns nicht mehr lebt, sondern dass wir in dieser herrlichen Freiheit der Kinder Gottes sind. Und danke, Jesus, dass du uns jeden Tag tiefer hineinführst in das, was du für uns hast, was du für uns erkauft und erworben hast. Halleluja. Halleluja. Heute Morgen habe ich so gespürt, wie der Heilige Geist abermals auf ein Thema hinein will. Und zwar abermals um das Gesetz. Und ich habe viel gepredigt, was der Unterschied zwischen Gesetz und Gnade ist, was der alte und der neue Bund ist. Und ich spüre heute Morgen, ich muss es abermals tun. Und ich hoffe nicht, dass jemand sich langweilt. Ich hoffe auch nicht, dass jemand sich ärgert, sondern dass du betest, dass es heute Morgen in deinem Herzen auf einen guten, fruchtbaren, gepflügten Boden fällt. Amen. Dass du Frucht bringen kannst. Dass du viel Frucht bringen kannst. Okay? In Lukas 7, Vers 28, da sagt Jesus etwas ganz Bemerkenswertes. Und ich habe schon öfters drüber gepredigt. Ich sage euch, dass unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes, der Täufer. Der aber, der Kleinste ist im Reich Gottes, ist größer als er. Jesus sagt hier, und wenn mich jemand gefragt hätte, Thomas, wer ist denn der Größte für dich im alten Bund? Wäre mir sofort Mose eingefallen. Mir wäre König David eingefallen, Salomo, Elia und Elisa, Joshua und viele andere mehr. Aber ich wäre nie auf Johannes den Täufer gekommen. Und Jesus sagt, er war der Größte im alten Bund. Mit anderen Worten, unter dem Gesetz. Er war der Größte unter dem Gesetz. Und der kleinste Wiedergeborene ist größer als Johannes der Täufer, der Größte war im alten Bund. Es ist eine bemerkenswerte Aussage. Schon mal drüber nachgedacht. Ich habe immer wieder Christen gehört, jetzt die letzten paar Jahre nicht mehr, aber früher, die sagten, oh, wäre ich nur zur Zeit Mose, wäre ich nur zur Zeit von König David oder von irgendjemand sonst im alten Bund. Mein lieber Schieber, bin ich froh, dass ich da nicht geboren bin. Ich bin froh, dass ich unter der Gnade bin. Amen. Jesus sagt hier, der Allergrößte unterm alten Bund ist kleiner als der Allerkleinste im neuen Bund. Das ist mal eine Aussage, oder? Und die Aussage, die steht. Wisst ihr, als Christus starb am Kreuz, starb der alte Bund. Und als er auferstanden ist, ist der neue Bund auferstanden. Erst das Alte muss sterben, damit das Neue kommt. Okay? Ihr kennt die Bibelstelle, wenn der Same nicht in den Boden fällt und stirbt, bleibt er alleine. Er bringt keine Frucht. Auch in unserem Leben, wenn wir absterben, wenn unser Wille abstirbt, wenn unser Wollen abstirbt, wenn unsere Ziele, unsere Wünsche, unsere Träume ein Stück weit absterben für Christus und wir es ersetzen mit dem, was Jesus sich wünscht, werden wir viel Frucht haben in unserem Leben. Leben wir unser Leben für uns egoistisch, haben wir keine Frucht. Wichtig, dass ihr das verstanden habt. Nochmal, das Gesetz war nicht für Christen. Ich wundere mich immer über Pastoren, die aus dem alten Bund lernen. Für mich ist es der Horror, weil es mit mir nichts zu tun hat. Ich kann es als Beispiel heranziehen. Ich kann es vergleichen mit dem neuen Bund, wie es jetzt ist und wie es damals war. Das macht alles Sinn. Aber Leuten ständig Angst zu machen mit dem Gesetz, ist absolut kontraproduktiv und absolut gegen den neuen Bund. Nochmal, Gott schloss einen Bund mit wem? Mit dem Volk Israel, mit den Juden. Und das Zeichen dieses Bundes war das Gesetz. Und das Gesetz sind nicht die 10 Gebote. Christen reden immer von den 10 Geboten. Das Gesetz ist viel, viel mehr als das. Und es heißt auch nicht die 10 Gesetze, es heißt die 10 Gebote. Ja, wenn ich dir sage, ich gebiete dir, fahr nicht mit 200 auf den Neckar zu, dann ist es ein Gebot. Das heißt aber, du kannst da mit 200 drauf zufahren. Kann man machen. Das heißt, nicht ist verboten. Du darfst es tun. Musst auch die Konsequenz tragen. Das Gesetz war nie für Christen. Wisst ihr das? Ich verstehe nicht, wie Pastoren immer und immer wieder das Gesetz lernen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Denn das Gesetz war nur zwischen wem? Nochmal, zwischen Gott und den Juden. Das Gesetz war nie für Christen. Nie. Das lese ich mit keiner Silbe im Neuen Testament. Und das Alte musste sterben. Das Gesetz, Jesus sagte, ich bin gekommen, nicht um das Gesetz aufzulösen, aufzuheben, sondern es zu erfüllen. Und er erfüllte die Forderung des Gesetzes. Was ist die Forderung des Gesetzes? Der Tod. Die Forderung des Gesetzes ist der Tod. Punkt. Wer starb für uns? Jesus. Mit seinem Tod am Kreuz erfüllte er das Gesetz mit seinen Forderungen. Und zwar zu 100%. Okay? Und dann kam der neue Bund. Der neue Bund ist etwas völlig anderes. Wenn Christen nicht verstehen, dass sie gar nie im alten Bund waren, wird es immer Vermischung geben. Der eine sagt Freispruch und im nächsten Satz ist wieder Verdammnis. Dann musst du wieder tun und halten und dann hast du wieder Freiheit. Und die Leute gehen raus und sagen sich, ich kapiere das nicht. Was jetzt? Ist Gott jetzt zornig oder nicht? Ich sage dir, du kannst dich ganz einfach überprüfen, ob du im Gesetz lebst oder in der Gnade, indem ich dich eine Frage frage. Wie viel Angst hast du noch vor Gott? Keine, bist du unter der Gnade. Hast du noch irgendwo, in irgendeiner Ecke, Furcht oder Angst, bist du noch unter dem Gesetz. Denn wer unter dem Gesetz ist, rechnet mit Strafe. Amen. Mann, Alter, ich spüre die Salbung hier, mir steht jedes Haar schon wieder. Kribbel die Krabbel. Ich liebe es, wenn ich diese Dinge euch lehren darf, weil sie euch in die Freiheit führen. Raus aus der Knechtschaft, rein in die Freiheit. Aber Leute, wir müssen in der Freiheit bleiben. Wir dürfen nicht wieder unter die Knechtschaft. Wir müssen frei bleiben. Es wäre ganz leicht gewesen, seit 2000 Jahren hinkt die Gemeinde auf einem Bein. Ein Bein heißt Gesetz, das andere heißt Gnade. Und die Leute können nicht gescheit laufen, weil sie einmal auf die Gnade treten und einmal aufs Gesetz. Einen Tag haben sie Verdammnis, im nächsten machen sie wieder Hurra. So funktioniert es nicht. Und das Problem, was wir haben, ist, weil die ersten Christen, die sich bekehrt haben, waren was? Juden. Wo kamen die her? Aus dem Gesetz. Und da ist der Hund begraben. Da liegt das Problem seit 2000 Jahren. Sie waren nicht Leute aus der Welt anfangs, sondern sie waren Juden. Petrus sieht ein Tuch vom Himmel kommen, Gott sagt, schlacht und iss. Nein, Herr. Wow, er war immer so gehorsam, ich liebe ihn. Dreimal sagt der Herr, schlacht und iss. Nein, Herr, ich habe noch nie ein unreines Tier angefasst. Er hat nicht verstanden, was war zu Ende. Das Gesetz. Im Gesetz war es was? Verboten. Aber mit Christi Tod am Kreuz war was zu Ende? Das Gesetz. Und Gott sagte zu ihm, was ich rein nenne, nenne du nicht unrein. Aber die Religiösen, die Gesetzesleute, die diskutieren auch mit Gott. Nein, Herr. Wunderbar. Ganz Bibel durch. Ich kann mich gut erinnern, Anfang der 90er Jahre kamen die ersten großen Wellen der Russlanddeutschen nach Deutschland. Und die waren ganz seltsam, diese Leute. Die waren echt seltsam. Ich dachte noch, irgendwie sind die komisch. Die standen zusammen, immer in Rotten. Immer unter sich. Ich habe anfangs nicht verstanden, warum die so sind. Die sprachen miteinander, die lachten, dann bist du hingestanden, wolltest du dazugehören, waren die still. Alle haben nur geguckt, ganz ernst. Dann haben sie dich beobachtet. Sobald du weggelaufen bist, haben sie wieder weitergelacht. So stimmt mit denen nicht. Ja, das Ding ist logisch, die kamen aus 70 Jahren KGB. 70 Jahre KGB bleibt nicht ohne Spuren. Russischer Geheimdienst. Und hast du ein falsches Wort gesagt, warst du weg. Natürlich waren die misstrauisch. Natürlich. Überleg, was passiert. Sie kamen von der Macht der Diktatur in die Freiheit. Aber was brachten sie mit? Sie hatten dasselbe Problem wie die Israelis, die ausgezogen sind aus Ägypten. Ägypten haben sie hinter sich gelassen, das Äußerliche. Was nahmen sie mit? Das innerliche Ägypten. Und die Russlanddeutschen am Anfang genauso. Sie waren immer noch unter der Angst. Sie waren immer noch unter dem Gefühl, wir werden beobachtet, wir werden belauscht. Können wir mal folgen soweit? Und dann hatte ich ein Erlebnis, das vergesse ich mein ganzes Leben nicht mehr. Da waren wir im China-Restaurant, am Buffet, und da war so eine Gruppe von Leuten. Ich wusste anfangs gar nicht, wer das ist. Das hat sich dann aber schnell rausgestellt, waren wieder Russlanddeutsche. Der Mann nahm den Teller, der schon so groß war, klatschte da Nudeln und Fleisch drauf und hörte nicht mehr auf. Da putzelte das Fleisch am Teller runter auf den Boden. Da hat er immer noch was drauf. Dachte ich, Junge, was ist dein Problem? Bist du nicht normal oder was? Dann lief er an seinen Tisch, stellte den Teller hin, dann ging er zurück, nahm den nächsten Teller und machte den wieder voll. Und da standen da drei volle Teller an seinem Tisch. Ja, ist logisch, wenn du aus Mangel kommst, obwohl du schon im Überfluss bist und noch nicht gerafft hast in der Birne, der Mangel ist vorbei, weil du es innerlich noch nicht verinnerlicht hast, denkst du immer noch in Mangel, obwohl du vom Überflussbuffet stehst. Leute, im Geist ist es genau dasselbe mit Menschen, die nicht verstanden haben, dass das Gesetz vorbei ist und sie jetzt in der Freiheit sind. Und du brauchst immer einen Religiösen, der dir sagt, nein, Thomas, Gott hat dir nicht vergeben. Nein, du musst erst noch. Leute, bleibt in der Freiheit. Ich weiß noch, wie der chinesische Gastwirt kam und mit dem diskutierte, ob er normal ist. Er schmeißt ihn gleich raus. Und der Mann guckte so mit so einem Babyblick so, ich habe doch nichts falsch gemacht. Ich habe nur noch was geholt, bevor alles weg ist. Und da hat der Wirt gesagt, da ist nichts weg. Wir haben genug. Das verstand er nicht. Das war nicht in seinem Programm im Kopf. Es dauert ein paar Jahre, bis die normal wurden oder sich angepasst haben. Und ich sage das nicht, um die Leute zu verurteilen, gar nicht. Wahrscheinlich wäre ich ähnlich gewesen, wenn ich so eine Vergangenheit oder so eine Prägung hätte. Versteht ihr? So, das Problem ist, dass Juden, die aus dem Gesetz kamen, nun unter der Gnade waren. Und die Gnade war ihnen zu leicht. Sie liebten es, Leistung zu bringen, damit Gott sie lobt. Sie verstanden aber nicht, dass Christus des Gesetzes Ende ist. Römer 10, Vers 4. Christus ist des Gesetzes Ende. Ich weiß nicht, was manche Pastoren in ihrer Bibel rauslesen, aber ich lese das in meiner Bibel. Und ich hoffe, das steht noch weit drin, auch wenn sie gerade alles am Abverfälschen sind, was Bibel heißt. Lest es mal laut mit mir. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wie viel vom Gesetz ist übrig? Es starb am Kreuz. Das Gesetz ist erfüllt. Vorbei, aus. Wir gucken uns das heute alles noch näher an, okay? Aufpassen mit Leuten, die das Gesetz predigen. Ihr müsst aufpassen. Ihr könnt euch Gemeinden anschauen, wo das Gesetz gepredigt wird. Immer wenn das Gesetz gepredigt wird, kommt eine Decke. Habe ich auch schon oft gepredigt. 2. Korinther 3, Vers 14. Aber ihre Sinne wurden verstockt, siehst du? Sie sind verstockt, weil sie das Alte nicht loslassen, kannst du das Neue nicht empfangen. Wenn du als Russlanddeutscher sagst, ich liebe Mütterchen Russland, was willst du in Deutschland? Geh zurück und genieße es. Oder? Du kannst nicht nach Deutschland kommen und sagen, wir machen aus Deutschland Russland. Das geht nicht. Als Bärbel und ich in die USA sind für 3 Jahre, habe ich ganz schnell gemerkt, die fahren anders Auto, nämlich ganz langsam. Wenn die Ampel grün wird, fahren die nicht los. Die stehen da noch 2 Perioden und die genießen das. Und ich war der stressige Deutsche. Düt, düt, düt. Da fährt er dreimal nicht los. Da habe ich mich aufgeregt. Da fährt er in den Supermarkt, wo ich auch hin bin, steigt aus, guckt mich an und denkt, der hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Ich habe gedacht, du bist der Blöde. Bin da rein, mein Puls, meine Halsschlagader angeschwollen. Und irgendwann so nach einem Jahr habe ich gedacht, Thomas, lerne, dass die USA nicht Deutschland wird. Du musst dich verändern. Ich sage, Bärbel, wir müssen uns anpassen. Wir suchen uns jetzt amerikanische Freunde, wir reden nur noch Englisch. Und dann lief es so nach und nach. Warum? Weil Amerika Amerika ist. Und ich meine Welt schaffen kann, die mir gefällt. Und irgendwann habe ich gemerkt, boah, ist das cool, wenn die Ampel zweimal rot wird und ich reg mich nicht auf. Wow, Herzinfarktgefahr in weite Ferne gerückt. Puls, normal. Ich fange nicht an zu schwitzen vor lauter Zorn. Habe ich gemerkt, wow, ist das cool. Und dann habe ich mit meinem kleinen Bruder ausgemacht, da waren wir gerade eine Woche wieder da, wir fahren miteinander wohin. Dann habe ich ihn abgeholt, dann fahre ich wie in Amerika. Und ich fahre auf eine rote Ampel zu, stehe da, werde es nie vergessen. Auf einmal schreit er mich an aus dem Nix. Jetzt fahr mal zu, du fährst wie so ein scheiß Ami. Ich so, hallo, Junge, chill mal. Das Wort gab's damals noch nicht. Komm mal runter, was stimmt mit dir nicht? Es hat wieder ein gutes Jahr gedauert, war ich wieder eingedeutscht. Stress, düdüd, weg, ey, was ziehst du raus? Und hab ich gedacht, Mann, es ist nicht alles schlecht, was man nicht kennt oder was nicht deiner Kultur entspricht. Aber Gott ist gut. Okay, aber ihre Sinne wurden verstockt, denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen. Hier geht's speziell um die Juden. Am Ende der Zeit werden sie alle errettet, weil dann die Decke weggetan wird. Dann erkennen sie alle Christus, aber das sind wir noch nicht. Aber lies das Prinzip, was hier steht. Immer wenn das Gesetz gelesen wird, das Alte Testament ist das Gesetz, wenn sie es lesen, kommt eine Decke auf sie. Und diese Decke kommt mit Angst, weil Religion nur funktioniert mit Angst. Ohne Angst funktioniert keine Religion dieser Welt mehr. Der Islam würde nicht funktionieren. Alle anderen, auch christliche Denominationen, die mit Angst arbeiten, würden nicht mehr funktionieren. Wenn sie verstanden hätten, ich brauche keine Angst mehr haben. Christus ist des Gesetzes Ende. Das Alte ist vorbei, siehe, alles ist neu geworden. So, immer wenn das Gesetz irgendwo gelehrt wird, auch in freikirchlichen Gemeinden, sobald das Gesetz gelehrt wird, mit Angst und Druck und egal wie, kommt eine Decke auf die Zuhörer. Teste dich wieder selber, ob Freiheit oder Gesetz gepredigt wird. Gehst du aus einer Predigt raus, bedrückt, mit Angst, traurig und die Freude ist weg. Ist dort eine Decke gepredigt worden? Gehst du raus mit Freude, mit Ermutigung, mit Hoffnung, mit Glauben und mit Zuversicht und vor allem mit Freude? Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Der Teufel liebt es, deine Freude zu rauben, weil dann bist du kraftlos. Verstanden soweit? Halleluja. Wichtig, dass ihr diese Prinzipien verstanden habt, vor allem wenn ihr mit religiösen Menschen zu tun habt. Und immer wieder treffe ich religiöse Christen. Das habe ich wieder vor 14 Tagen gehört, den Heiligen Geist gibt es nicht mehr, der arbeitet nicht mehr mit Christen, der ist mit den Aposteln ausgestorben. All dieser Mist ist auf Grundlage des Gesetzes. Weil wenn du den Leuten die Gnade wegnimmst, musst du sie ersetzen mit Religion. Schau dir Gemeinden an, auch Länder, Regierungen, auch Familien. Ist der Familienvater ein liebender Papa, dann lässt er den Kindern Freiheit. Richtig? Sagt, um 11 Uhr hole ich euch ab. Sind sie um 11 Uhr nicht da? Sagt der Papa, du, bin aber mehr als enttäuscht. Wir hatten einen Deal miteinander. Er dealt es in Liebe. Ist er ein Diktator, arbeitet er mit Angst. Wenn du Punkt 11 Uhr nicht rauskommst, kriegst eine Drachprügel. Oder kriegst Hausarrest oder dies oder das. Richtig? Du hast entweder Freiheit oder du hast Gesetz. Das ist auch ein Gesetz. Viele Christen kapieren das nicht. Dass je mehr Gesetz du deinen Kindern machst, desto schlimmer wird's. In unserer Clique mit 15, da war ich so der Anführer. Ich war der Schlimmste in allem. Ich war der Erste in allem. Und wir hatten den Christian dabei. Christian war so ein Mama-Bübchen. Wir liefen rum mit Bomberjacken und Heavy-Metal-T-Shirts, Metallica, Iron Maiden, Springerstiefel und so Zeug. Ja, so waren wir halt damals. Und der Christian, der hat immer Buntfaltenhosen an und Sandalen von Mama mit selbstgestrickten Socken. Da haben wir gesagt, ey, Alter, mit dir schämt man sich. Dich kann man nicht mitnehmen. Dann haben wir ihn als umgekleidet. Hat jeder irgendwas mitgebracht von sich. Dann bis, damit er normal aussieht. Hat immer seinen Seitenscheitel von Mama hingeföhnt. Alter Vater, war das ein Vogel, du. Und dann so mit 19 löste sich die Clique auf. 18, 19. Hab die jahrelang nicht mehr gesehen. Und dann wurde der zum Alkoholiker. Christian holte alles nach, was er nie durfte. Ein Mädchen nach dem anderen. 5 Autounfälle. Mit Totalschaden, wo er 3-mal wiederbelebt wurde. 3-mal. 2-mal habe ich ihn besucht, ich habe das Auto gesehen, habe gesagt, da kann man nicht lebend rauskommen, das ist ein Unding. Selbst die Feuerwehr und die Polizei gesagt, dass der noch lebt, ist ein Wunder. 5 Autounfälle, alle besoffen. Super, gell? Dann habe ich gedacht, sag mal Christian, was ist mit dir los? Dann war der aggressiv zu mir, frech, so wie ich früher war. Und ich habe gemerkt, meine Hörner sind weg, seine wachsen gerade. Versteht ihr, was ich sagen will? Und vor nicht allzu langer Zeit, vor knapp 10 Jahren, da war nicht ganz 40, ist er gestorben in der Alkoholikerklinik als Alkoholiker. Leberzirrhose. Wahnsinn. Und ich habe mir nur so gedacht, seine Eltern waren die strengsten. Sie haben alles verboten, was man verbieten kann. Und manchmal muss man das. Bitte fallt nicht auf der anderen Seite vom Pferd. Thomas hat gesagt, ich muss jetzt alles erlauben. Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, erzieht eure Kinder mit Liebe und dann werden sie von selbst gehorsam. Weil sie das für dich tun, weil sie dich lieben. Und wenn sie missgebaut haben, dann nimm sie in den Arm und straf sie nicht. Warum weiß ich das alles? Weil ich genau anders aufgewachsen bin. Nur mit Strafe. Ich kenne nur Strafe und Verdammnis. Versteht ihr? Und als ich mir ein Fahrrad holte, das in der Nachbarschaft schon 14 Tage stand, steht in meinem Buch die Geschichte. Werde ich nie vergessen. Ich habe endlich ein Fahrrad. So, und dann hieß es, ich habe es geklaut. Und dann hat mein Vater und meine Mutter haben mich abwechselnd zusammengeschlagen. Mein Vater ist auf mich draufgesprungen, hat mir in die Fresse gehauen. Ich blutete aus dem Mund, aus der Nase, aus den Ohren. Und dann hat meine Mutter ihn angefeuert, schlag ihn tot, schlag ihn tot, schlag ihn tot. Konnte ich 3 Wochen nicht mehr aufstehen, konnte 3 Wochen keine Schuhe mehr binden, keine Socken mehr anziehen, bin umgekippt, war bewusstlos. Dann haben sie Entschuldigung geschrieben, bin erkältet. Wenn du das erlebt hast, für etwas, was du nicht getan hast, dann weißt du, was Strafe im Gesetz ist. Nämlich, das tut verdammt weh. Und wenn Christus den Preis am Kreuz bezahlt hat, brauchen wir nicht nochmal leiden. Amen. Vorhin haben wir gesungen, ein Gott der Wunder, ein Gott der heilt. Dank ihm für die Wunder. Dank ihm für das, was in deinem Leben Gutes ist. Amen. Römer 3, ab Vers 19. Römer 3, ab Vers 19. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt. Das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind. Damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Hört zu, ohne Gesetz, das Gesetz ist gut, ist nicht schlecht, habe ich mit keiner Silbe gesagt. Das Gesetz ist gut, ohne Gesetz gibt es keine Regeln und ohne Regeln keine Strafe. Jeder Richter kann nur verurteilen auf Grundlage des Gesetzes. Er kann nicht sagen, oh, der Christoph, dem seine Frisur gefällt mir nicht, der geht jetzt mal 2 Jahre ins Gefängnis. Geht nicht. Es muss auf Grundlage von Gesetz sein, so macht Gott es genauso. Nächster Vers, da gehen wir uns ein bisschen schneller durch. Weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann, kein Mensch kann durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein, keiner. Hätte es einer geschafft, hätte Jesus nicht ans Kreuz müssen, dann hätte man einen Ersatz Jesus gehabt. Ich verstehe nicht, wie Christen, die wiedergeboren sind, immer wieder das Gesetz halten wollen und immer wieder vom Gesetz faseln. Du wirst nicht gerecht durch das Gesetz. Aber wir kommen noch dazu, es geht noch viel tiefer heute. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, in der Welt dasselbe. Richtig? Wenn du irgendwas tust, was im Gesetz verboten ist, kommt Erkenntnis der Sünde, beziehungsweise des falschen Tuns und anschließend der Strafe. Ganz einfach, weiter. Nun aber ist ohne Zutun, sag mal, ohne Zutun des Gesetzes, ohne Zutun des Gesetzes. Leute, mal dir das alles an, was ich dir heute gesagt habe. Ohne Zutun des Gesetzes. So wichtig. Ohne Zutun des Gesetzes, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Aber mein Pastor sagt was anderes. Dann lauf weg. Aber unser Gebietsapostel, soll's auch geben, habe ich gehört, der sagt auch was anderes. Dann lauf weg. klau dir ein Fahrrad, ein Pferd oder ein Kamel, guck, dass du, oder schwimm den Neckar runter Richtung Nordsee, egal was du machst, Hauptsache du bist weg. Aber klau dir nichts. Leist dir aus. Sag, du musst weg vom Gesetz, ist jetzt wichtig. Spaß. Ohne Zutun des Gesetzes ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht was ein Papst sagt, nicht was ein Pastor sagt, nicht was irgendeiner sagt. Und wenn es deine Mama ist oder dein Ehemann. Sondern alleine bezeugt auch das Gesetz und die Propheten, dass die Gerechtigkeit nicht aus dem Gesetz kommt. Sonst hätte Jesus nicht sterben müssen. Nächster Vers. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott. Und ich heute Morgen auch. Ich rede von der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Nicht, was die Religiösen machen. Du wirst immer auf Religiöse treffen, auch auf Christen. Ich liebe es, frei zu sein, in Sandalen zu predigen, ohne Anzug und Krawatte. Und wenn Gott will, darf er mein Herz schauen. Und wenn da irgendwo ein Fleck ist, darf er den bearbeiten. Es ist besser, dein Herz ist rein und dein Äußerliches ist frei, wie dass du Anzug und Krawatte trägst und eine polierte Schüchchen. Wenn ich so manchen Gemeinden auf der Fahrt hierher vorbeifahre, sehe ich so Leute immer stehen, denke ich mir immer, Junge, ihr habt nichts verstanden. Aber die dürfen es, versteht mich bitte nicht falsch. Ich bin nicht dagegen, die dürfen es. Und wenn sie sich damit wohler fühlen, sollen sie es tun. Aber ich sehe, da ist eine Gefahr, wo sie denken, wenn sie sich Sonntag schön anziehen, dann ist der Heiland ganz freudig. Ich habe dem Heiland heute Freude gemacht. Gestern bin ich fremdgegangen, aber heute bin ich da und tue der Heiland preise, gell? Ob das dem Heiland fällt, weiß ich nicht. Ich glaube lieber, wird dem Herrn Heiland gefallen, dass du dein Herz zerreißt und sagst, Herr, ich pack's nicht ohne dich. Richtig? Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt, alleine durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn das ist hier kein Unterschied, weiter. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Also die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, kommt alleine durch den Glauben und nicht durchs Gesetz. Leute, das ist so wichtig. Ich merke, dass das zunimmt da draußen. Die klugen und die törichten Jungfrauen. Die klugen, die den Heiligen Geist kennen und in ihrer Lampen haben und noch zusätzlich Heiligen Geist in Flaschen. Die können gar nicht genug kriegen vom Öl. Und dann gibt's die törichten Jungfrauen, die denken, oh, so ein bisschen Salbung ist gut, oh, nicht so viel am Sonntag, oh, das war wieder so laut. Und warum hüpfen die immer und tanzen die und kreischen so laut? Wir sind noch nicht auf dem Jahrmarkt. In meiner alten Gemeinde war das viel gediegener. Ja, da haben wir so alte Pfingsthymnen gesungen, das war viel, ja, ich fand es viel ansprechender wie das Laute und Wilde. Ist ja wie beim Fußball. Ja, wir schreien auch, wenn Jesus ein Tor schießt. Amen. Aber jeder darf nach seiner Fasson glücklich werden. Und auch wenn es Gemeinden gibt, die Anzug und Krawatte tragen, heißt es nicht, dass die im Gesetz sind. Und wenn jemand so rumläuft wie ich, heißt es auch nicht, dass der total frei ist. Amen. Sonst sind wir wieder im Gesetz. Keine Gesetze draus machen. Nochmal, wenn du weißt, du hast keine Angst mehr vor Gott. Keine, nicht eine, keine. Bist du frei. Da hat kein Gesetz mehr an deinem Herzen eine Chance, dir Angst zu geben. Nochmal, Gesetz arbeitet immer mit Angst. Merk dir das, ist der Schlüssel. Immer wo du merkst, Leute haben Angst, wenn du Christen triffst, die Angst haben. Ich habe so viele in den letzten beiden Jahren erlebt, die nur Angst vor Corona haben. Warum? Ich habe nicht einmal Angst vor Corona gehabt. Ich könnte mir auf die Hand spucken, das Zeug, und dann stirbt es in meiner Hand, weil der in mir lebt, stärker ist als der in der Welt ist. Ich habe vor keinem Virus dieser Welt Angst. Ich habe vor AIDS keine Angst. Wir hatten hier eine Frau vor vielen Jahren, die war 4 oder 5 Jahre hier, die hatte AIDS. Ich habe die immer geknuddelt und gedrückt. Manchmal hatte ich einen Schweiß auf meiner Backe. Und dann sagte eine Stimme, oh, jetzt hast du es auch. Und ich sage, halt die Schnauze und verpiss dich. Ich krieg gar nichts. Ich gehe mit dem Teufel so um, halt die Schnauze und verpiss dich. Leute, wir müssen manchmal, wisst ihr, wir müssen manchmal mit dem Teufel radikal sein. Weil der ist radikal mit uns. Ich glaube keine Lügen mehr des Teufels. Heilung gehört mir. Und über Heilung gehört mir noch was viel Besseres. Gesundheit. Gesundheit ist Teil meines Erbes. Ich muss nicht krank sein. Ich muss nicht. Passiert's noch manchmal? Ja. Aber ich denke zuerst an Jesus und ans Evangelium, bevor ich zum Arzt renne. Und Ärzte sind gut. Ich gehe auch zum Arzt. Ärzte haben mir mehrmals das Leben gerettet. Aber Ein Arzt ist nicht mein Fokus. Mein Fokus ist das Evangelium in Christus Jesus. Amen. Viel besser, viel einfacher. Okay, nächster Vers. Denn Gott hat für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher waren. Nächster Vers. Und gerecht macht den, der aus dem Glauben an Jesus ist. Wir sind gerecht gemacht durch den Glauben an Jesus. Gerecht gemacht durch den Glauben an Jesus. Merkt ihr, was hier steht? Wir werden nicht irgendwann gerecht. Wir sind jetzt und hier gerecht gemacht durch den Glauben an Jesus. Wenn ich jetzt die Gerechtigkeit bin, die vor Gott gilt, kann ich nicht gerechter werden. Wenn ich jetzt gerade die Gerechtigkeit bin, die vor Gott gilt, hört ihr mir zu, kann ich nicht, wenn ich irgendwie toller lebe oder noch mehr bete oder noch mehr faste oder noch irgendwas tue, kann ich nicht gerechter werden. Dieses Denken kommt wieder aus dem Gesetz. Versteht ihr? Tun. Die Gerechtigkeit aus dem Gesetz war tun. Die Gerechtigkeit im neuen Bund ist Glauben. Ist zweierlei. Ich darf mich nicht mehr belügen lassen. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Halleluja. 27. Es ist ausgeschlossen. Alles Rühmen in der Gnade, im neuen Bund, ist ausgeschlossen. Merkt ihr, was hier steht? Pass auf von Predigern, die sich feiern lassen. Pass auf vor Pastoren, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise gefeiert werden. Es gibt einen großen amerikanischen Fernsehsender und eine Gemeinde in Amerika, ganz berühmt, ich nenne den Namen aber nicht. Und vor Jahren habe ich rumgezappt an meinen christlichen Channels, und habe ich gesehen, da ist irgendwas steht da und ist verhüllt. Und sofort mein Geist machte, dann habe ich weitergezappt und habe aber gedacht, nee. Und dann hörte ich, wie eine Stimme sagt, schalt zurück, guck's dir an. Dann stand da der Seniorpastor und der Juniorpastor, sein Sohnemann. Sohnemann war so um die 40, Seniorpastor so um die 80. Und dann war eine Statue, so 3 Meter groß, und dann wurde die enthüllt. Es war Seniorpastor mit der Bibel in der Hand. Und ganz groß in der Gemeinde drin, habe ich gedacht, Leute, 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 wer kriegt die Ehre? Die Bibel sagt, Gott teilt seine Ehre nur mit dem Thomas in Heidelberg. Was steht in der Bibel? Mit niemandem, danke für die Bibelleser. Gott teilt seine Ehre mit niemand. Leute, passt auf, das geht dann schon immer in Richtung einer Sekte. Sobald ein Guru entsteht, du brauchst, zu einer Sekte brauchst du einen Guru, der allein die Erleuchtung hat. Und dann gibt's die Stufen unter ihm. Und alle anderen, die unter ihm sind, werden nie die Stufe erreichen des Gurus. Weil er hat die Erleuchtung. So funktioniert eine Sekte. Und dann musst du dein Denken abliefern, deine Finanzen abliefern. Und du darfst mit niemand anders mehr Kontakt haben, weil die nicht zur elitären Gruppe gehören. Du wirst isoliert durch Brainwash. Pass auf, was passiert. Wenn so eine Gruppe im Leben von Leuten wichtiger wird als Jesus selbst, dann ist es schon nah bei einer Sekte. Okay, ich weiß nicht, wo ich heute überall hinschwenke, aber der Heilige Geist darf machen, was er will. Ich habe einige Sachen, aber ich glaube, das wird gut heute, weil ich weiß, es macht euch frei. Okay, genau, nächster Vers. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke. Der Mensch wird gerecht ohne des Gesetzes Werke. Was nützt dir dann, wenn du das Gesetz halten willst? Was nützt es dir als Wiedergeborene, als neue Schöpfung? Nichts. Ist das Gesetz deswegen schlecht oder aufgehoben? Nein, das Gesetz ist heilig, sagt die Bibel. Aber ich sag dir das Geheimnis. Du kannst heute in der Welt irgendwo hinfahren und dir eine Frau kaufen oder einen Mann. Du kannst dir eine Frau kaufen, Thailand oder sonst wo. Da kannst du die nach Deutschland holen und kannst sie betrachten wie dein Eigentum. Und viele tun das so. Sie kann die Sprache nicht und dies nicht, vollkommen abhängig vom Mann. Du kannst dir jetzt sagen, was sie zu tun und zu lassen hat, kochen, putzen, schrubben und Kinder kriegen. Aber dass sie dich liebt, steht nirgends. Richtig? Wisst ihr, im Gesetz ist es dasselbe. Das Gesetz sagt dir, was du tun musst und lassen musst, Aber Gott zu lieben, fordert das Gesetz nicht. Du kannst gerecht werden, wenn du das Gesetz hältst. Aber es hat ja keiner geschafft. Die Bibel sagt, hast du eine Sünde begangen, bist du raus. Deswegen ist Christus gekommen, ein Mittler eines viel besseren Bundes. Schauen wir uns nachher auch noch an. Nämlich ein Bund, in dem Gott nur eine Sache von dir verlangt. Ihn zu lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, mit allem, was in dir ist. Das Einzige, was der neue Bund verlangt. Dein neuer Bund ist Liebe. Ganz einfach gemacht. Und aus Liebe heraus, wenn du jemand liebst, willst du das Gesetz halten. Du willst nicht Ehe brechen, du willst nicht stehlen, du willst nicht dies, du willst nicht das. Richtig? Es passiert vielleicht noch anfangs und keiner ist perfekt und manchmal tritt man halt in den Eimer mit der braunen Masse. Aber, das ist der Punkt. Wenn du Gott mehr liebst als dein Leben, als dich selber und so weiter. Christoph hat uns vorgelesen letzte Woche. Wenn du nicht Gott mehr liebst als Vater, Mutter, Bruder, Schwester und so weiter, bist du seiner nicht wert. Wenn dein Herz geteilt ist, kannst du nicht voll und ganz Jesus nachfolgen. Das ist ein Prozess, Leute. Jeder von euch liebt seinen Partner, jeder von euch liebt seine Kinder. Wahrscheinlich die Kinder noch mehr wie den Partner, was normal ist. Aber wenn Gott immer second best ist, immer der zweitbeste, wirst du viele Probleme in deinem Leben haben. Ist nicht gut. Wir müssen Gott an erster Stelle haben. Und das passiert aus Liebe. Und aus Liebe ist es leicht. Wenn ich jemand liebe, bringe ich ihm gerne die Pantoffeln. Ich koche ihm gerne was. Ich bringe gerne ein paar Blumen mit nach Hause. Ich mache gerne mal die Wäsche für meine Frau oder sonstige Dinge. Oder putz mal oder mach irgendwas, was sie entlastet. Dann tue ich das gerne. Versteht ihr? Und das ist das, was Gott will. Gott will, dass wir ihm nachfolgen aus Liebe und nicht aus Angst und Druck. So, und jetzt haben wir ein Problem, wenn wir beides vermischen. Für was entscheiden wir uns? Aus Liebe oder Angst oder Druck? Heute Morgen bin ich aufgestanden, Thomas weiß, da habe ich nicht so Liebe gespürt. Da habe ich gesagt, ich mach's halt, ich fahre halt in die Gemeinde, wärme den Stuhl da, sonst friert der. Ja, und dann bin ich halt wieder heim. Ja, kann passieren. Manchmal ist es so. Aber das darf doch nicht die Regel sein. Ich kann mir nicht vorstellen, einen Mensch zu heiraten, ich verstehe das auch nicht, auch kulturell nicht, wenn das so irgendwo ist, einen Mensch zu heiraten, den ich nicht liebe. Ich verstehe das nicht. Ich kriege das auch nicht gebacken. Wie soll das funktionieren? Ist ja wie so, weißt du, so Pralinenschachtel. You never know what you're gonna get. Hä? Kennt ihr den noch? Ich weiß es nicht. Also, ich wünsche denen auch, dass sie glücklich werden, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Und Gott will das auch nicht übrigens. Gott will nicht, dass jemand... Du kannst niemanden zum Christentum zwingen. Das Christentum kann sich nur verbreiten über Bekehrung. Bekehrung hat die Buße drin und die Buße heißt Umkehr. Ich lebe nicht mehr wie vorher. Ich lebe nach Gottes Geboten. Warum? Weil ich ihn liebe. Ich halte Gottes Gebote, weil ich ihn mehr liebe als mein eigenes Leben. Halleluja. So, weiter. Oder ist Gott allein Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott der Heiden? Ja, gewiss auch der Heiden, weiter. Denn es ist ein Gott, der gerecht macht, die Juden aus dem Glauben und die Heiden durch den Glauben. Sogar die Juden werden nur vor Gott gerecht durch den Glauben und nicht durchs Gesetz. Alle Schwierigkeiten, die ich jemals hatte mit Christen, waren immer die, die vorher religiös waren. Das sind die, wie beim Fahrlehrer, die vorher schwarz gefahren sind. Das sind die schlimmsten Kunden für einen Fahrlehrer. Weil er muss ihnen erstmal alles, was sie sich jetzt wieder falsch antrainiert haben, abgewöhnen. Die fahren schon wie Niki Lauda, Arm raus hier, Kaugummi, und er sagt hier nichts, Arm raus, Scheibe hoch, Schulterblick. Wie Schulterblick? Oh, ist das alles langweilig. Na, willst du die Prüfung bestehen, ja oder nein? So geht's mir mit manchen Christen, die aus anderen Gemeinden kommen. Die haben so viel da oben, XXXX, wo ich manchmal sträubt's mir die Haare, was die zum Besten geben. Und natürlich, wenn die aus Russland kommen, versteht ihr an dem Beispiel, dann verstehe ich, dass der so ist, wie er ist, weil er das gewöhnt war. Und dann nützt es aber Leuten, die aus Russland kommen nach Deutschland und sind plötzlich in der Freiheit. Nützt ihnen die Freiheit nichts, wenn sie noch russisch denken. Richtig? Oh, ich tanke nur 10 Liter, weil mehr gibt's wahrscheinlich pro Person nicht. Wo willst du denn hin in den Urlaub? Wie weit ist denn das? 1000 Kilometer. Na, viel Spaß. Kannst du alle 10 Liter tanken. Kann man machen. Geht. Aber ist es sinnvoll? Ist nicht sinnvoll. Sondern erkenne die Freiheit, in der du drin bist. Und auch hier ist ganz wichtiger Schlüssel, ganz wichtig. Die Freiheit ist nicht da zum Sündigen. Wer meint, er kann die Gnade und den neuen Bund benutzen, um fröhlich zu sündigen? Yo, 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 probier's aus. Das gibt ein blaues Auge oder zwei. Weil Gott lässt es nicht zu. Die Bibel sagt, dann trittst du Christus mit Füßen, wenn du das, was er am Kreuz getan hat, als leichtfertig nimmst. Und die Sünde ist nicht gut. Die Sünde birgt immer den Tod. Zuerst die Trennung von Gott. Adam und Eva sind nicht tot umgefallen, als sie gesündigt haben, obwohl Gott gesagt hat, ihr werdet gewisslich des Todes, Todessterbens war. Mehrzahl, nicht Einzahl. Von was sprach Gott? Was war der erste Tod? Die Trennung von seinem Herz zum Herz von Adam. Das war der erste Schreck, den sie hatten. Okay? Halleluja. Alle werden gerecht alleine durch den Glauben. Und es ist gut so. Und 31 noch? Wie heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Gute Frage. Heben wir das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne. Sondern wir richten das Gesetz auf. Versteht ihr den Unterschied? Wenn ich Gott liebe von ganzem Herzen, habe ich kein Problem mit dem Gesetz. Ich finde es gut. Wenn ich meine Frau liebe von ganzem Herzen und sie zu mir sagt, hey Thomas, treff dich doch nicht mehr mit den Saufkumpanen. Du kommst heim, du stinkst, du riechst und wie du dumme Witze erzählst, ich finde dich eklig, wenn du so heimkommst. Dann sage ich, okay Schatz, wenn ich sie lieb, wenn ich sie mehr lieb als die Kumpels, sage ich, okay Schatz, geh da nicht mehr hin. Dann tue ich es gerne, ich muss mich nicht mal bemühen. Verstanden? Ganz einfach. Wenn ich aber die Kumpels auch liebe und die haben so 50-50 in meinem Herz, 50 Kumpels, 50 Bärbel, wird schwierig. Dann hinke ich jeden Tag auf einer Seite. Dann bin ich 3 Tage bei Bärbel, am 4. traue ich den Kumpels nach. Dann bin ich 3 Tage bei den Kumpels, dann traue ich am 4. der Bärbel nach. Ja, was jetzt? Eins von beiden. Und so ist es auch mit Gott. Römer 5, Vers 1. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerecht geworden, was steht da? Was ist das für eine Zeitform? Zukunft. Irgendwann werden wir gerecht. Guck, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben. Wenn ich weiß, ich bin die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, hat Verdammnis in meinem Herzen keinen Stich mehr. Geht doch gar nicht mehr. Wenn ich mich geliebt fühle, selbst wenn ich falle und Fehler mache. Und das tun wir alle noch. Aber ich weiß, ich bin die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, werde ich nie wieder Angst haben. Und schon gar nicht vor Gott. Die schlimmste Angst, die du haben kannst, ist vor Gott. Weil dann hast du noch eine noch viel größere Angst vor dem Teufel. Wenn du denkst, Gott steht nicht hinter dir, hat der Teufel ein leichtes Spiel mit dir. An dem Tag, wo ich die Angst vor Gott verloren habe, hat der Herr direkt zu mir gesprochen, und der Vater, und hat zu mir gesagt, Thomas, ab heute, wo du die Angst vor mir verloren hast, wirst du nie wieder Angst vor dem Teufel haben. Genau so war es. Der Teufel hat keinen Stich mehr in deinem Leben. Und irgendein christlicher Clown, der zu mir kommt und sagt, kleine Sünden zieht der Vater sofort, bestraft er auch gleich. Sei, steck ein und verpiss dich. Ich rede ein bisschen hart jetzt. Natürlich bin ich mit Leuten lieber, aber ich rede manchmal mit den Geistern zuerst. Versteht ihr? Ich habe keine Lust mehr auf Zeitverschwendung. Und ich habe auch keine Lust mehr, mich mit irgendwelchen Religiösen auseinanderzusetzen. Die sollen doch ihre Verdammnis genießen. Die sollen sie genießen, genauso wie alle Kranken, die mir erzählen, dass diese Krankheit von Gott ist. Dann, ihr kennt die Geschichte. Dann frage ich, warst du beim Arzt? Ja, sei, und was hast du? Ja, Schmerztabletten, sage ich, die darfst du auf gar keinen Fall nehmen. Warum nicht? Ja, sag ich, weil dann bist du gegen Gott. Du hast doch mir gerade gesagt, die Krankheit kommt von Gott, dann musst du sie genießen. Du darfst doch nicht Schmerztabletten nehmen, das ist doch gegen den Willen Gottes. Wenn Gott, versteht ihr, die denken nichts zu Ende, die reden nur dumm Zeug. Gott will mir was zeigen mit der Krankheit, dann genieße es. Ich wünsche dir die schlimmsten Schmerzen, die es gibt, damit du ganz viel lernst. So Leute sind einfach nur dumm. Und ich verstehe das nicht, wie man auf solche Ideen kommt. Und so Zeug glaubt, aber das kommt von der Kanzel. Da wird es gepredigt. Weißt du, wenn der Pastor kein Glauben für Heilung hat, Da muss er sein Nicht-Vorhandensein des Glaubens ersetzen mit Religion. Da kommt der Christoph, ich nehme ihn jetzt als Beispiel, weil ich noch ein bisschen hab. Sagt der Christoph, Thomas, ich habe Schmerzen im Knie, kannst du mal für mich beten? Und ich denke, oh, beten. Oh. Dann ist die Frage immer, was ist, wenn nichts passiert? Das sind die Aberchristen. Wir haben so einen Aberglauben. Die sagen immer, ja, der Herr ist groß und stark, aber ob er heute mit mir ist? Sage ich zum Christoph, ich kann es mal versuchen. Wenn du einen Christ fragst, bet, kannst du mal für mich beten? Er sagt, ich kann es mal versuchen. Dreh dich rum und lauf weg, weil es wird nichts. Spar dir die Zeit, such dir jemanden, der glaubt. Und wenn er zu mir kommt und ich glaube nicht, dann sage ich, Christoph, wenn es nicht funktioniert, weil ich nicht glaube. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Nichts ist möglich dem, der nicht glaubt. Da kann ich meine Hand abpacken und sagen, die ist so gesalbt, ich klebe sie mit Patex auf dein Knie, kommst morgen wieder, nehmen wir sie wieder an. Nee, geht nicht. Oh, aber die Hand ist drauf, die Salbung. Wenn ich keinen Glauben habe, werde ich zu ihm sagen, Christoph, gibt's da noch Sünde in deinem Leben? Vielleicht ist da noch irgendwas, deswegen wirst du nicht geheilt. Kennt ihr dieses Spielchen? Leute, ich habe das alles live erlebt. Das ist Manipulation und Hexerei auf Höchstform. Wenn der Pastor keinen Glauben hat oder irgendein geistiger Leiter, ein Ältester oder nennen sie, wie du willst, dann tauschen sie ihre Unglauben, anstatt zu sagen, Christoph, tut mir leid, ich kann gerade nicht, ich spüre keinen Glauben gerade oder ich gehe gerade durch eine Phase. Oder sei ehrlich und sag, ich kann nicht mehr länger Ältester sein, weil ich bin, das geht nicht. Wenn du nicht glaubst, was willst du weitergeben? Oder? Dann wird es ausgetauscht mit Schuld, die sie bei dir suchen. Was passiert in deinem Herzen? Deine Beziehung, deine Liebesbeziehung zum Vater verschwindet, weil du denkst, der Vater ist zornig auf mich. Schwupp, das alte Programm ist wieder da. Herr Fan, wer will das noch? Willst du das noch? Ich will es nicht mehr. Es kann sein, wenn du Glauben hast, du betest für Christoph sein Knie und es passiert gerade nichts. Was er spürt, es passiert immer was, wenn du betest. Weißt du das? Die Bibel sagt, deine Gebete sind kostbar und der Vater lässt sie nicht auf den Boden fallen. Es sei denn, du betest irgendwelches Zeugs. Papa, ich hätte gerne einen Puff mit 10 Frauen. Geht es? Da wird er bestimmt nicht erfüllen. Ganz bestimmt nicht. Okay? Bruder, du brauchst Gebet. Versteht ihr soweit? Ich will euch heute echt dienen. Wenn ich nicht alles schaffe, ist mir egal, dann machen wir nächste Woche weiter. Aber mir ist wichtig, dass ihr diese einzelnen Punkte abspeichert und dass ihr frei bleibt. Dass die Liebe des Vaters in euer Herz durchdringt, okay? Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir was? Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wie viele Christen trifft man, wenn du fragst, ob die Frieden haben? Die haben keinen Frieden. Die haben Angst, die haben Druck, sie haben Verzweiflung, sie haben Ohnmacht. Mit solchen Leuten ist anstrengend. Das wäre sogar in der Welt oder in der Familie so. Komm raus aus diesem ganzen Müll heute Morgen. Pull dich ein ganzes Stück raus, wie so ein Schmetterling aus dem Kokon. Immer weiter, bis du ganz raus bist und sagst, hey, ich bin zum Fliegen geschaffen, nicht in so einem Kokon zu stecken. Im Kokon der Angst und der Furcht rauskommen. Halleluja. Galater 6,15. Paulus sagt an einer anderen Stelle, dass die Pharisäer, es gab Pharisäer, die sich bekehrt haben, Wahnsinn, ne? Was für eine Gnade. Die fingen an, in der Gemeinde zu sagen, ihr müsst euch beschneiden lassen. Die Beschneidung war ja das Zeichen aus dem Gesetz mit dem Bund mit Gott, okay? Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern die neue Schöpfung, die neue Kreatur, je nach Übersetzung. Nur deine Wiedergeburt macht dich gerecht und vollkommen zu einem Sohn, Zugang zum Himmel unbegrenzt, nur die neue Schöpfung. Und die macht der Heilige Geist. Die kann niemand nachahmen, die kann niemand bestellen. Nicht die Beschneidung. Die Beschneidung kann viele Formen haben. Mit anderen Worten, das Gesetz halten macht dich nicht gerecht, sondern die neue Schöpfung ist der Schlüssel zu allem Verständnis. Römer 2,29. Römer 2,29. Ich habe ein paar Bibelstellen, aber ich glaube, das segnet euch. Pass auf, sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist. Inwendig verborgen, nicht äußerlich. Unter dem Gesetz war ein Jude der, der äußerlich, was war? Beschnitten. Im neuen Bund ist es komplett alles anders. Nochmal, wir haben als neue Schöpfung gestartet im neuen Bund. Wir waren nie im alten Bund. Okay? Im neuen Bund passiert wieder eine Beschneidung. Lies, was hier steht. Der es inwendig verborgen ist, und das ist die Beschneidung des Herzens. Die Beschneidung des Herzens ist das, was Gott gefällt. Nicht die äußerliche Beschneidung. Nicht mehr. Das ist vorbei. Auch nicht äußerlich sich schön anziehen und so tun wie, oh, das ist nicht der Punkt. Und diese Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Das Lob eines solchen ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Der, der sein Herz beschneiden lässt. Amen, wie passiert es? Indem du sagst, Herr, ich spüre noch Groll. Ich spüre noch Ablehnung. Oh, ich habe gerade so einen Zorn auf die und die Person. Sag, Herr, nimm es weg. Dann darf er beschneiden. Das ist, was Gott gefällt, wo er die Dinge in deinem Leben abschneidet, die immer ein Gräuel sind. Richtig? Und nicht äußerliche Dinge. Ich weiß von Markus Dippel, der war eingeladen in eine Gemeinde. Und er fragte die Pastorenfrau kurz vor der Predigt, wo ist denn deine Krawatte? Und dann sagt er, habe ich keine dabei, ich ziehe keine an. Ja, dann predigst du auch nicht. Haben sie nicht predigen lassen, obwohl er angekündigt war als Gastprediger. Das ist peinlich. Aber Markus hat gesagt, ich bin gerne gegangen. Die haben nicht mich beraubt, die haben sich beraubt. Leute, wenn solches Zeugs wichtiger ist als das Herz. Johannes der Täufer, der Größte war im alten Bund, lief mit einem Kamelfell umher und aß Heuschrecken. Und er roch auch bestimmt ganz toll. Ich weiß nicht, ob wir den irgendwie eingeladen hätten. Oder wir gesagt hätten, nö, so nicht. Römer 5 ab Vers 17. Wem wegen der Sünde des einen, der eine ist Adam, der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr, sag mal, um wie viel mehr? Das bist du nicht heute Morgen. Werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch einen Jesus Christus. Mit deiner Wiedergeburt empfängst du die Fülle der Gnade. Amen. Richtig? Egal wie viel du gesündigt hast. Wenn Adolf Hitler sich 45 im Führerbunker in Berlin bekehrt hätte, hätte Jesus ihn angenommen. Wir in unserer Gerechtigkeit würden sagen, nee, das kann er doch nicht machen. Hey, Paulus war ein Massenmörder, bevor er sich bekehrt hat, bevor Jesus ihn vom Pferd gekickt hat. Im wahrsten Sinne des Wortes. Welche die Fülle und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Wann herrschst du im Leben? Wenn du verstanden hast, dass du die Gerechtigkeit bist und die Gnade in deinem Leben wirksam wird. Amen. Christsein ist so leicht, dass du nicht mal einen brauchst, der dich lehrt. Oh, das ist jetzt wieder böse, wenn Pastoren das hören. Du kannst ja nicht deinen Schafen sagen, dass sie dich nicht hören müssen. Ihr kommt immer noch, wenn ich das sage, weil ihr mich liebt. Liebe ist so einfach, da braucht man keine Angst haben. Richtig? Angst musst du haben, wenn keine Liebe da ist. Dann laufen sie dir weg. Nicht, wenn sie dich lieben. Amen. Dann herrschst du im Leben. Wisst ihr, wie viele Christen nicht herrschen im Leben? Ohnmächtig sind. Que sera, sera. Whatever will be, will be. Oh, ich habe schon wieder Schmerzen, der Teufel. Oh, da schon wieder. Oh, oh, die Welt geht unter. Oh, oh, alles, was passiert. Für mich sind das alles Reaktionschristen. Der Teufel macht was, sie reagieren oder auch nicht. Das ist noch schlimmer. Sei doch ein Aktionschrist. Das sagt Teufel, die letzte Krankheit war meine letzte. Ab jetzt dreh ich dir in den Hintern. Und wenn du vorbeikommst, mache ich Mike Tyson mit dir. Undercut, Linksausleger, Rechtsausleger, fertig. Und wenn du nicht genug hast, dann kick ich noch. Der überlegt sich zweimal, ob er mit seinem Krankheitchen kommt. Aber der größte Teil der Christenheit, keinen Unterschied zu Nichtchristen. Depressiv, krank, finanziell am Boden, schlimm. Was ist das für ein Evangelium? Für wen ist das attraktiv? Für absolut nobody, für niemand. Warum ist es so? Weil sie nicht herrschen im Leben an Christi statt. Sie denken immer, Oh, wenn ich krank bin, dann gehe ich zum Arzt. Werde ich arbeitslos, gehe ich ins Arbeitsamt. Und so genauso verhalten sie sich in der Gemeinde. Wenn ich krank bin, gehe ich zu den Ältesten, steht doch im Wort. Ja, wenn ich Geld brauche, gehe ich zu der einen Schwester, die hat doch geerbt. Die soll mir ein bisschen was geben. Ja, werde ich ihr schon so sagen, dass der Herr das prophetisch geredet hat, dann ist die so unter Druck, dann gibt die mir was. Und es funktioniert sogar. Ist das Glauben, ist das Herrschen an Christi statt? Das ist Manipulation und Hexerei, Leute, das passiert überall. Und es geht auch von der Kanzel. Der Pastor jeden Sonntag erzählt, dass er so ein altes, rostiges Auto fährt. Bis dann die eine da sitzt und sagt, oh Schatz, ich krieg die Lebensversicherung ausbezahlt, soll man Pastor ein Auto kaufen? Dann machen sie es, dann werden sie bitter, weil es aus dem Fleisch geboren ist und nicht aus dem Geist. Korrekt? Und Gott lässt es alles zu, damit sie lernen. Fleisch, keine Frucht, Geist, viel Frucht. Leben im Fleisch heißt nicht gestorben sein, selber herrschen, selber entscheiden. Leben im Geist heißt, ich bin vollkommen gestorben und Christus herrscht. Das ist eine Entscheidung. Jeden Tag aufs Neue. Kleine und große Entscheidungen in unserem Leben. Geht's euch noch gut? Ah, das freut mich aber. Halleluja. Nächster Vers. Alles werde ich wahrscheinlich gar nicht schaffen. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist. Durch die Sünde des einen, Adam, ist die Verdammnis über die ganze Menschheit gekommen. Okay? So ist auch durch die Gerechtigkeit des einen. Das, was ich euch immer sage, nicht deine Gerechtigkeit ist der Maßstab, seine Gerechtigkeit. Christus kam vom Himmel wie vollkommen gerecht in eine Welt, die vollkommen ungerecht war. Ein vollkommener Gott kam in eine gefallene Welt, um deinen Platz am Kreuz einzunehmen. Er zog seine Gerechtigkeit aus, legte sie am Kreuz nieder, zog deine Ungerechtigkeit an und ließ sich kreuzigen. Du, wenn du ans Kreuz kommst, kannst deine Ungerechtigkeit nicht mehr anziehen, die ist ans Kreuz genagelt. Du kannst nur eins machen, seine Gerechtigkeit anziehen. Und die ist genug für alle Menschen. Und dann verstehst du, du bist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, in Christus Jesus, nicht ohne ihn. Amen. Leute, wenn das die Christenheit verstanden hätte, die ganze Welt wäre evangelisiert. Die würden rausgehen, jubeln und jedem erzählen, was sie haben in Christus. Und sich nicht schämen, werden nicht niedergeschlagen, werden nicht depressiv und so weiter. Die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen, die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Verstanden? Deine Gerechtigkeit ist in Christus Jesus. Nicht, was du tust. Christen denken immer, wenn ich anständig lebe, dann freut sich der Heiland. Der Heiland freut sich an dir, wenn er sich selbst an dir sieht. Amen. Nicht, was du leistest. Und wenn du das verstanden hast, darfst du anfangen zu leisten. Dann ist deine Leistung nicht für dich. Oh, lieber Heiland, guck mal, was der kleine Thomas in Heidelberg heute wieder gemacht hat. Oh, ich habe so toll gepredigt. Oh, hast dich gefreut? Wenn du aber verstanden hast, dass du nur der Lautsprecher bist und nicht die Musik, dann kannst du sagen, danke Herr für die gute Predigt heute. Danke, dass du meinen Mund gefüllt hast. Er bekommt die Ehre, nicht du. Mit allem, was in deinem Leben ist. Nächster Vers. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam, oh, ich liebe diese Stelle. Ich versage so oft. Du nicht, aber ich. Und dann bin ich so froh, dass es nicht meine Gerechtigkeit ist, die ich aufrichten muss, sondern seine. Alles ist nur eine Entscheidung entfernt in deinem Leben. Alles. Du sagst entweder, danke Jesus, dass ich die Gerechtigkeit bin in dir, oder du sagst, oh Herr, ich bin ein Wurm, ich habe wieder gesündigt, mir geht's so schlecht, oh je. So, ich hab's euch mal erzählt mit drei Pastoren. Beten wir vorher, sage ich, oh ja, Halleluja. Oh Herr, wir können nichts tun, ich bin ein Wurm. Ich hab die Hand losgelassen, wo bin ich denn hier, hey? Das hört sich super religiös und demütig an, aber das ist das Dümmste, was es gibt. Stell dir mal ein Polizeirevier vor, wo vier Polizisten die Hand sich nehmen und sagen, sollen wir beten kurz? Ich bin ein Wurm, ich kann nichts tun, ich habe keine Autorität, ich weiß nicht, wie die Pistole funktioniert, meine Kelle ist die Batterie leer, wen soll ich heute kontrollieren, ich traue mich nicht. Wenn das der Chef hört, würde er sagen, was seid denn ihr für vier Vollpfosten? Ich glaube, ihr habt den Beruf verfehlt, oder? Oder der Krankenwagen kommt mit dir vom Autounfall in die Notaufnahme. Stehen vier Notärzte. Oh Herr, wir können nichts tun. Es spritzt das Blut schon 3 Minuten. Was sollen wir tun? Wer wäre für eine Blutspende bereit? Jeder, wo das mitkriegt, wird sagen, Leute, sperrt die ein und lasst sie nie wieder raus. Aber wisst ihr, im Geist ist das alles ganz demütig und der Heiland freut sich, wenn wir so beten, wir können nichts tun. Dann bet doch gar nicht. Dann genieß doch dein Leben so, wie es ist. Da brauchst du nicht mehr beten. Wenn du nichts tun kannst. Wir herrschen im Leben an Christi Stadt, haben wir gerade gelesen. Das heißt, ich habe Vollmacht. Amen. Lukas 10, Vers 19. Sieh, ich habe euch Macht gegeben über alle Macht des Feindes. Über alle Macht des Teufels und nichts wird dir schaden. Wow. Ich bin die Gerechtigkeit in Christus Jesus. Halleluja. Durch seinen Gehorsam. Nicht durch meinen Gehorsam. Da wäre ich schon längst wieder abgefallen. Noch ein Vers. Das Gesetz aber ist dazwischen hineingekommen, damit die Sünde mächtig wurde. Lies, was hier steht. Die Kraft, die die Sünde hat und die der Teufel benutzt, ist aus dem Gesetz. Stell dir das mal vor. Ohne Gesetz hat die Sünde keine Kraft. Alles, was Menschen tun in dieser Welt, gibt es eine Bibelstelle dazu, wo steht es Gott ein Gräuel. Deswegen sagt der Teufel, macht es. Das Gesetz ist die Kraft für die Sünde. Verstanden? Das Gesetz ist dazwischen hineingekommen, damit die Sünde mächtig wurde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, eine meiner Lieblingsbibelstellen, wo die Sünde mächtig geworden ist, lies, was hier steht, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger. Halleluja, das ist vielleicht die beste Bibelstelle von allen. Ich habe so viele Pastoren in meinem Leben reden hören, vor allem die ersten 20 Jahre, nur von Verdammnis, Tod und Teufel und der Feind und der Tod und der Teufel und du kommst in die Hölle. Mann, Mann, was habe ich den ganzen Tag gedacht? Tod, Feind, Hölle. Wie beim Fünfjährigen, geh nicht über die Straße, geh nicht über die Straße. Was der nur hört, die Straße. Ah, Straße, wupp, weg ist er. Wenn die Leute aufhören würden, die Pastoren und die Prediger aufhören würden, mit der Angst vor der Hölle zu predigen und lieber predigen würden, dass Gott ein liebender Vater ist und der Weg zu ihm frei ist, nicht von der Volksbank, sondern durch das Kreuz, dann würden die Menschen sich bekehren wie die Fliegen. Aber die bekehren sich nicht. Warum? Weil sie Angst vor der Hölle haben und weil sie durch diese Angst Angst vor Gott haben und sagen, dieser Gott ist unheimlich. Mose war auf dem Berg oben mit Gott, Feuer, Blitze, Rauch, wochenlang. Und da haben sie ohne das goldene Kalb gemacht. Da haben sie gesagt, wir haben uns gefürchtet, wir haben gedacht, du bist tot. Wie wenn Gott ihn umbringt. Sie kannten Gott nicht. Und Christen, die Gott nicht kennen, die machen die komischsten Sachen. Befreiungsseminar. Ja, wunderbar. Musst du die Unterlagen dazu kaufen, kosten nur 300 Euro. Diese Woche im Sale, 2,75, kriegst noch eine CD dazu. Und dann kommst du 2 Jahre lang in den Befreiungsdienst, spuckst du jeden Samstag in die Tüte, bis alle Dämonen raus sind. Wahnsinn. Das hat mit mir nichts zu tun. Wen der Sohn frei macht, der ist frei. Wann hat er dich frei gemacht? Am Kreuz. Und wann wurde das wirksam in deinem Leben? Am Tag deiner Bekehrung wurdest du Erbe. An Christi Stadt. Alles, was im Evangelium steht, das Testament ist das Erbe für die Kinder. Alles gehört dir. Du bist reich gemacht zu jedem guten Werk. Gesundheit gehört dir. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Leute, ich habe Jahre unter Tränen und Todesangst als Christ gelebt, weil ich nur unter Verdammnis war. Was ich heute so locker predige, habe ich viele Tränen dafür bezahlt. Und ich weiß, von was ich rede. Ich komme aus der Diktatur. Und jetzt bin ich im Westen. Es war nicht alles schlecht im Osten. Aber nie wieder Manipulation und Kontrolle. Das weiß ich ganz tief in meinem Herzen. Mir erzählt keiner mehr, dass ein X ein U ist. Amen. Ich stehe fest. Warum? Weil ich fest verwurzelt bin in Christus Jesus. Und dann kannst du stehen. Dann kannst du stehen. Und wir müssen stehen, Leute. Und ich weiß, Gott hat nicht mehr so viel Zeit. Ich sehe bei euch, bei einigen, die ein halbes Jahr oder ein Jahr bekehrt sind, ihr lernt Sachen, da habe ich 10 Jahre dafür gebraucht. 20 Jahre für manche Sachen. Gott hat die Zeit nicht mehr, um so lange rumzueiern. Ihr lernt das alles ganz schnell. Ich freue mich drüber. Ihr müsst nicht so lange leiden wie ich. Ihr dürft es schnell lernen, weil Gott gut ist. Halleluja. 21 noch. Damit, wie die Sünde geherrscht hat zum Tode, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus unseren Herrn. Leute, in so vielen Gemeinden hätte man immer nur Predigten. Sünde, 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 Sünde. Sünde ist furchtbar. In keinster Weise mache ich Sünde klein. Aber wenn du den Leuten sagen würdest, Christus liebt dich, er ist für dich gestorben. Am Kreuz hat er geschrien vor Schmerzen für dich. Nicht laut, aber leise. Er sah dich. Er war wie ein Schlachtschaf, was zur Opferbank geführt wird, und seinen Mund war verstummt. Er hat sich nicht beklagt, für dich zu sterben. Er hat sich nicht beklagt, um für dich zu leiden. Leute, das ist das Evangelium. Das ist der Kern des Evangeliums, die gute Botschaft. Die Leute da draußen, die brauchen nicht noch eine Religion. Die brauchen das Evangelium. Das, was Christus für sie getan hat. Und das ist die Wahrheit, die frei macht. Amen. Ich habe noch eine ganze Seite. Jetzt machen wir eine Pause, machen wir weiter. Nee, schaffen wir nicht. Aber vielleicht mache ich nächste Woche weiter. Ich glaube, ich mache nächste Woche weiter. Galater 2,21. Noch zwei Stellen machen wir. Galater 2,21. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Wisst ihr, was hier steht? Jemand, der die Gnade wegwerfen kann, muss sie zuerst besitzen. Richtig? Die hast du empfangen, wann? An deiner Wiedergeburt hast du die Gnade Gottes empfangen. Korrekt? Ja oder nein? Gnade, nochmal zur Wiederholung, ist völlig unverdient. Ganz, ganz wichtig. Und es ist wie wenn jemand dir 100 Euro schuldet. Und es ist Barmherzigkeit. Er schenkt dir die 100 Euro. Er sagt, du kannst sie nicht zahlen, komm, ich schenke sie dir. Das ist Barmherzigkeit. Gnade ist, du kannst die 100 nicht zahlen, er schenkt sie dir und schenkt dir noch 100 obendrauf. Und das ist, was unsere Wiedergeburt ist. Nicht nur, dass Gott uns unsere Schuld und Sünde vergibt, über das hinaus beschenkt er uns noch reichlich, macht uns zu Söhnen und Töchtern und gibt uns ein Erbe an die Hand. So, und jetzt kann es passieren, dass du die Gnade wieder wegwirfst, wie Luther schreibt. Denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Hör zu, wenn du zurückgehst in das Gesetz, wenn du zurückgehst nach Russland, meine ist jetzt nicht unbedingt eine Diktatur, aber stell dir vor, die Sowjetunion gäbe es noch. Wenn du sagst, ich gehe zurück in die Sowjetunion, hast du die Gnade aufgegeben. Versteht ihr, was ich sagen will? Du kannst nicht beides haben. Strafe und Freispruch geht nicht. Und ein bisschen Strafe gibt's auch nicht. Für die Sünde ist die Bezahlung der Tod. Du kannst nicht sagen, oh Herr, ich sterbe heute ein bisschen. Das geht nicht. Du kannst auch nicht sagen, ich bezahle heute ein bisschen was und dann vielleicht nächste Woche. Christen denken manchmal ganz schräge Sachen. Nein, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir was haben? Frieden. Warum haben dann so wenige Christen Frieden? Warum haben sie ständig Angst? Egal was in der Welt passiert, haben sie Angst. Ständig kriegen sie Panik. Weil sie falsche Lehre haben. Weil sie nicht glauben, was ihnen gehört. Ich kann dir eine Million auf die Bank überweisen, wenn ich sie hätte, und sag dir, hey, ich habe dir eine Million überwiesen, genieß dein Leben. Ach, der Thomas, ist doch nur ein Schwätzer. Mach doch der nicht. Jetzt gehst du 2 Jahre nicht deinen Kontostand anschauen. Was nützt dir die Million auf deinem Konto? Nothing, nothing, absolutely nothing. Obwohl du reich bist, lebst du weiterhin in Armut und von der Hand in den Mund. So leben die meisten Christen. Weil sie nicht glauben, dass sie reich gemacht sind zu jedem guten Werk in Christus. Seht ihr das Problem? Leute, und ich hab's auch noch nicht ganz gefressen, ganz ehrlich. Ich habe auch meine Baustellen und meine Kämpfe. Für mich ist die Entscheidung immer, der Weg ist das Ziel. Ich will es lernen, ich will durchbrechen, ich will eine Veränderung im Glauben haben und nicht mehr gelebt werden von den Umständen. Umstände haben mich mein Leben lang gelebt. Ich habe immer gewollt, irgendwie jemand zu gefallen. Meinem Lehrer wollte ich gefallen, meinem Ausbildungsmeister, meinen Eltern. Ich wollte immer Lob haben, damit das Loch in mir gestillt wird. Menschen können das Loch in deinem Innern nicht stillen. Auch durch Lob nicht. Ganz im Gegenteil, das wird schlimm. Wenn du abhängig wirst vom Lob der Menschen, furchtbar. Du lebst nicht mehr, du wirst gelebt. Ich will was von dir, da gibt's Leute, die das ausnutzen. Die wissen, die wollen was von dir, dann loben sie dich 3 Tage am Stück. So damit du wenn sie dann kommen und sagen, ja, du am Samstag zieh ich um, hilfst du auch? Oh, umziehen helfen, oh, ist überhaupt nicht mein Ding. Ich bin mehr so Klavierlehrer, ich habe ganz zarte Pfötchen. Ja, vielleicht ist es sogar so. Aber weil er dich vorher 3 Tage gelobt hat, kannst du jetzt schlecht Nein sagen. Und dann ist es wie wenn der Teufel am Keyboard sitzt und spielt dich. Und du reagierst. Was auch immer er will, machst du. Leute, es muss aufhören. Willst du, dass es aufhört in deinem Leben? Es muss aufhören. Und wirf die Gnade nicht weg. Nochmal. Wenn die Sünde mächtig wurde, wird die Gnade noch mächtiger. Das ist aber nicht der Freibrief zum Sündigen. Ich hoffe, ihr habt das heute Morgen alles richtig in den richtigen Hals bekommen. Okay, nochmal eine Bibelstelle und dann machen wir nächste Woche weiter an dem Thema. Galater 3, Vers 11, die letzte für heute. Dass aber durchs Gesetz niemand, sag mal niemand, gerecht wird vor Gott, ist offenbar. Ich weiß nicht, was manche in ihrer Bibel lesen. Bärbel und ich haben mal eine Gemeinde besucht vor einigen Jahren, 20 Jahre oder so her. Wir haben uns da reingesetzt, auf einmal kam so ein Ordner. Da können Sie nicht sitzen bleiben. Sag ich, warum? Ja, bei uns sitzen die Frauen links und die Männer rechts oder andersrum, ich weiß es nicht mehr. Sag ich, wieso? Ja, weil das bei uns so ist. Sag ich, wo steht denn das im Wort? Ja, wenn es Ihnen bei uns nicht gefällt, dann bitte ich Sie zu gehen. Unfassbar. Unfassbar. Warum sitzen Frauen links, Männer rechts? Das hat sich irgend so ein Hampelmann einfallen lassen. Hat wahrscheinlich der Herr gesprochen. Paulus schreibt uns ganz klar, es gilt weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein, weder Mann noch Frau, noch Jude noch Grieche, sie sind alle eins, hilf mir, in Christus Jesus. Auch der Fluch, der auf der Frau ist oder war, durch die Sünde ist komplett in Christus bezahlt. Geistige Leiter, die sagten immer, wir müssen den Himmel aufbeten. Wir müssen den Himmel aufbeten. Da haben wir gedacht, hä, das verstehe ich nicht. Wieso ist der Himmel zu? Hat der Petrus den Schlüssel verloren oder was ist los? Hä? Ist da gerade Inventur oder was? Ich meine, das kann man, ich kann heute auch drüber lachen, aber damals, wir müssen den Himmel aufbeten. Da haben wir da als 12 Stunden am Stück gebetet und bucke die Bohnen. Dann sei ja, ich jetzt offen, na, das weiß keiner. Da habe ich gedacht, alter Vater, in meinem Leben kommt nichts mehr anders. Wir müssen Bucke die Bu bis zum Ende der Tage machen. Hey Leute, das ist so ein Schwachsinn, was in der christlichen Welt alles gibt. Gott sei Dank bin ich da raus. Die Bibel sagt, wir kommen zum Thron der Gnade mit Freimütigkeit. Wann? Alle Zeit. Der Himmel ist immer offen, den kann niemand zumachen. Und für mich ist er sowieso immer offen, weil ich gehöre da dazu. Mein Bürgerrecht ist im Himmel und nicht auf der Erde. Ich bin da oben bekannter wie hier. Da oben kennen mich alle, hier kennen mich wenige. Da oben ist mein Zuhause. Halleluja, Amen. Also muss ich nicht den Himmel aufbeten. Ich muss nicht so ein Käse veranstalten. Wir bleiben in der Freiheit, in der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Halleluja. Papa, danke für das Wort. Und ich bete als Pastor dieser Gemeinde, dass es jeder, der es heute gehört hat und die CDs und im Internet, wer immer das hört, Papa, dass du die Herzen frei machst, ganz frei von jeder Form der Religion, von jeder Form der Lüge. Papa, trainiere ihnen alles Schwarzfahren ab, damit der echte Fahrlehrer ihnen das echte Fahren anlernen kann. Damit sie gleich das Richtige lernen, dass sie frei sind. Nicht erst zig Umwege, nicht in den Kreisverkehr rein und nie wieder raus, sondern Papa, du bist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und das bete ich heute Morgen, dass jeder, der dazuhört und es will und das Wort heute auf den guten Herzensboden gefallen ist, du die Herzen berührt hast, dass du die Leute frei machst und dass die Christenheit nochmal wirklich eine Welle der Erweckung erlebt, weil die Echten rausgehen und die Echten von dir erzählen. Papa, wir fragen uns nicht, was ist, wenn nichts passiert. Wir fragen uns, was ist, wenn was passiert. Halleluja, weil immer was passiert. Und danke, dass dein Wort in meinem Mund dieselbe Kraft hat wie dein Wort in deinem Mund. Danke, Jesus, für Wahrheit, für Klarheit, für Weisheit, für Treue. Danke, Jesus, dass du uns frei machst. Wenn der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Danke, dass wir frei gemacht sind. Papa, und danke, dass die Sünde keinen Spaß mehr macht. Dass das Lügen und Betrügen keinen Spaß mehr macht. Dass es immer mehr zu einem Ekel wird in unserem Leben und wir merken, wow, wir lieben den Herrn mehr als die Sünde. Das ist das Ziel auf dieser Erde, dass wir den Herrn mehr lieben als die Sünde. Und danke, dass du das in uns bewirkst, beides. Das Wollen und das Vollbringen. In Jesu wunderbarem Namen. Amen. Halleluja.